ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Seien Sie versichert, dass für Hercule Poirot Geheimnisse nicht lange solche bleiben.
Hercule Poirot, der Detektiv aus der Feder von Agatha Christie. Dies ist Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt und keine Krimisendung, aber an Agatha Christie kommen wir gleich nicht vorbei. Wir sind in South Devon, ganz im Südwesten Englands, an der sogenannten englischen Riviera. Und wir sind auch in der Stadt Torquay und die hat viel mit Agatha Christie zu tun. Davon später mehr. Für uns war Constanze Nastorowicz in South Devon. Hallo Constanze.
Hallo Udo.
Constanze, für dich war der Besuch in South Devon so ein bisschen coming home. Nach Hause kommen, richtig?
Ja, genau. Ich bin ganz häufig in der Region schon gewesen. Ich war als Schülerin, ich glaube vor über 10 Jahren mittlerweile, das erste Mal da. Da habe ich bei einer Gastfamilie gewohnt. Oh, ich glaube, da war ich so 15 oder 16 Jahre alt und bin da in eine Schule gegangen und habe eben quasi einmal so den englischen Alltag miterlebt. Und seitdem komme ich immer mal wieder, weil ich diese Gastfamilie immer noch sehr gerne mag und eben auch die Region ganz, ganz doll gerne mag.
Du warst ja, bevor du in South Devon warst, ein paar Wochen im Studio London bei uns, hast das Studio, das Team verstärkt. London und South Devon, sind das zwei Welten?
Ja, London ist toll, aber es hat schon auch eine Blase. Also je nachdem, in welchem Stadtteil man sich da umtreibt, sieht man dann ja manchmal auch nur noch Banker oder oder so, je nachdem. Und da hilft South Devon mal so ein bisschen mehr nochmal, finde ich, in Großbritannien auch anzukommen. Es gibt da ja so kleine Orte an der Küste, die sind so das richtig typische England an der Küste teilweise. Da läufst du dann auch mal irgendwie von Spielautomat zu Spielautomat an der Küste entlang. Ich war an meinem letzten Tag in einem kleinen Nagelstudio und habe mich da mit den Nail Technicians, also mit den Nageltechnikerinnen irgendwie unterhalten. Und da merkt man dann mal so ein bisschen, wie Großbritannien sonst noch so tickt außerhalb von London.
Vom Spielautomaten zum Nagelstudio.
Genau.
Großbritannien ganz bodenständig. Das war ja das erste Mal, dass du dort touristisch unterwegs warst. Das hast du mir vorhin schon mal verraten. Die Briten machen dort gerne Urlaub, nicht, oder?
Ja, tatsächlich, wobei ich das Gefühl habe, mittlerweile sind es auch wahnsinnig viele Sprachstudenten, also da gibt es ganz viele Sprachschulen, da zählte ich ja dann auch irgendwie so ein bisschen zu, wobei ich dann nicht zur Sprachschule gegangen bin, aber früher war das ein total beliebter Urlaubsort, gerade auch für so reiche, wohlhabende Londoner, das ist halt ein sehr mildes Klima, es scheint viel die Sonne, es sollte gut für die Gesundheit sein, ist auch gerne genutzt von Rentnern bisher, aber es gab ja dann auch irgendwie irgendwann die sehr günstigen Flüge nach Mallorca zum Beispiel oder so, sodass sich das dann so ein bisschen verändert hat. Das spüren, glaube ich, auch viele Küstenorte in Großbritannien gerade. Und heute sieht man da vor allem auch Partygäste und so Junggesellenabschiede. Also selbst damals, als ich das erste Mal da war, war so die pinke Limousine im Stadtbild von Leuten, die dann da zum Feiern reinfahren. Ein sehr typisches Merkmal.
Britische Touristen auf Mallorca hat man ja auch so ein bisschen ein Bild im Kopf, wenn man ganz ehrlich ist. Wir nähern uns ja gleich South Devon. Wir haben eben auch schon Agatha Christie erwähnt. Aber erstmal wollen wir typisch britisch speisen. Das muss nicht immer gut sein. Es geht gleich um Fish and Chips. Und die magst du eigentlich gar nicht so gerne, ne?
Ja, tatsächlich. Ich mag eigentlich nicht so wahnsinnig gerne Fisch. Ich mag den Geruch von Fisch irgendwie nicht. Finde den Geschmack gar nicht so schlimm, aber bei mir passiert schon viel, wenn ich den einfach nur rieche. Früher, meine Mutter hat immer gesagt, ich esse nur diesen Kinderfisch, also so Fischstäbchen, die dann mit sehr viel Panade, wo man gar nicht mehr wirklich merkt, dass das eigentlich Fisch ist. Aber diesmal habe ich sogar mal Fish and Chips probiert und das war erstaunlich lecker.
Erstaunlich lecker. Wir sind in Torquay mit Constanze Nastorowicz und lernen Fish and Chips kennen.
Wer an einer britischen Küstenpromenade entlang spaziert, kommt an ihnen kaum vorbei. Die vielen Fish-and-Chips-Läden locken Urlauber und Einheimische an. Das einfache Rezept mit wenigen Zutaten, für die Briten ist es so etwas wie ein Nationalgericht.
How are you? Okay?
Good, yeah.
Sorry, it's a little bit heavy.
No worries.
You can just sign in here for me. Okay.
Emily Griffith und ihr Team arbeiten beim Fischlieferanten Kingfisher Brixham und damit quasi an der Quelle. In großem Stil verkaufen sie von hier aus frischen Fisch an Restaurants weiter. Vor der kleinen Führung hier muss ich mich aber erstmal richtig anziehen.
Hier ist ein weißer Kittel für dich. Nicht gerade schmeichelnd, aber der wird dir sicher trotzdem stehen.
Ist ja kein Fernsehbeitrag.
Und das hier sind Schuhüberzieher. Der Boden da drin ist ein bisschen feucht. Wenn du die überziehst, riechen deine Schuhe nicht so fischig, wenn du gehst.
Emily Griffith führt mich durch die Hallen des Fischhändlers. Schon beim Reinkommen in das Gebäude rieche ich, hier wird mit Fisch gehandelt. Selbst die Büroflure haben einen sehr eigenen Geruch.
Der Fisch von den Märkten kommt dann hier durch. Hier kommen die Lastwagen rein und bringen den Fisch.
Morgens wird auf den Märkten der Region eingekauft, was die Kunden wünschen. Von Muscheln bis hin zu Schellfisch.
Wo wir gerade von Fisch und Chips sprechen, wir haben Kabeljau reinbekommen. Das hier sind schottische Kabeljaufilets.
Sie zeigt mir den glänzenden Kabeljau in einer mit Eis gefüllten Kiste. Vom Fischhändler bis zum großen Hafen von Brixham sind es weniger als 10 Kilometer. Das Meer liegt quasi vor der Tür. Aber der Fisch für Fish and Chips kommt offenbar eher selten direkt aus der Region. Der Fisch von hier sei nämlich deutlich teurer, wird mir erklärt.
Wegen der hohen Nachfrage. Es kaufen einfach so viele Leute auf dem Markt, nicht nur aus diesem Land, sondern jetzt auch weltweit. Das geht ja auch online. Der Markt ist ja quasi offen für jeden und die hohe Nachfrage führt zu höheren Preisen.
Die eigentliche Grundlage des Nationalgerichts kommt also gerne auch mal aus Schottland oder Norwegen. Und obwohl sie jeden Tag mit Fisch arbeitet, greift auch Emily Griffith gerne noch zu.
Ich gehe immer noch Fisch und Chips essen. Ja, ich weiß, dass das die Leute vielleicht verwundert, weil ich jeden Tag Fisch sehe und man denken könnte, ich habe genug davon. Aber ein typisches Fisch und Chips im Restaurant ist einfach unschlagbar. Das kann man einfach nicht übertreffen.
Doch wie wird aus dem gefrorenen Fisch später das leckere Fish and Chips? Nur perfekt mit den dicken, saftigen Pommes, auf Englisch Chips und etwas Essig. Dafür besuche ich das Fish and Chips Restaurant Pierpoint in Torquay. Die Besitzerin Lorraine Arnold führt mich durch die Hinterräume ihres Geschäfts.
Das hier ist der Vorbereitungsraum, wo wir jeden Morgen alles frisch zubereiten. Alle Pommes werden täglich schön frisch hergestellt.
Nice and fresh, ready to go.
Es geht vorbei an Kartoffelsäcken zum Kühlschrank. Lorraine Arnolds Fisch kommt aus Norwegen. Damit war sie nicht so sehr auf Fisch aus Russland angewiesen wie viele andere Fish and Chips-Geschäfte. Mit dem Krieg in der Ukraine stiegen die Preise. Auch das Öl wurde zuletzt teurer. Viele Imbisse waren von der Schließung bedroht. Doch auch bei Pierpoint standen sie vor Herausforderungen.
Eine Menge habe ich versucht, selbst aufzufangen. Aber ich muss die Preise erhöhen. Ab Freitag erhöhe ich sie leicht. Ich habe versucht, das selbst zu schlucken, aber unsere Gewinnspanne wird kleiner und kleiner.
Laut Branchenverband ist Fish and Chips nach wie vor sehr beliebt. 22% der Briten besuchen demnach einmal die Woche einen Fish and Chips Shop. Viele verbinden Fish and Chips mit Kindheitserinnerungen im Familienkreis. Im vorderen Teil der Küche steht Lorraines Angestellter Charlie James an mehreren Becken mit zischendem heißem Öl. Damit der Fisch schön knusprig wird, kommt er frisch paniert hier hinein.
Wenn die Panade gut ist, schmeckt auch der Fisch besser. Von außen knusprig und von innen fluffig. Und nicht zu viel und nicht zu wenig.
Am Ende darf ich dann auch mal kosten. Fazit: Mit einer großen Portion saftig gelber Chips, also Pommes, und etwas Zitrone macht das Gericht seinem Ruf alle Ehre. Nur der typisch britische Essig auf den Pommes ist definitiv nichts für mich.
Der typisch britische Essig. Konstanze, eine Frage nochmal, jetzt nochmal zum Kulinarischen. Was ist am Essig so furchtbar?
Ja, also für mich macht er die Pommes, also die Chips, wie die Briten sagen, so ein bisschen säuerlich. Das ist einfach ein Geschmack, der ist, finde ich, total merkwürdig. Und das ist ein Geschmack, den ich nicht wahnsinnig mit Kartoffeln verbinde. Wobei die Briten wohl einen milderen Essig verwenden, habe ich mir sagen lassen. Aber für mich war es dann am Ende trotzdem nichts. Aber es gehörte dazu. Es wurde mir auch, als es mir serviert wurde, nochmal ganz deutlich gesagt, dass der Essig drauf gehört.
So, und jetzt zwischen typisch britischem Essig und Agatha Christie, auf die wir gleich kommen, nochmal ganz kurz ein Anliegen in eigener Sache. Wir möchten Sie und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, besser kennenlernen. Wie gut gefällt Ihnen diese Sendung hier zwischen Hamburg und Haiti? Wie könnte der Podcast noch besser werden? Welche Themen sind besonders interessant? Wir haben eine Online-Umfrage erstellt. Der Link steht in der Beschreibung zum Podcast. Vielleicht haben Sie, vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. So, nun nähern wir uns Agatha Christie. Am Anfang schon angesprochen, Constanze, wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, also ich kannte schon ein paar Filme, die ja dann auf ihren Büchern beruhen. Ich habe, glaube ich, auch zu Teenie-Zeiten mal in meiner Krimi-Phase so ein, zwei ihrer Bücher gelesen. Das ist aber schon eine Weile her. Meine Gastgroßmutter, die ich am Tag vorher getroffen hatte, die hatte dann die Idee, ach komm, wir gehen mal in einen dieser sogenannten Charity-Shops. Das sind so kleine Läden, wo für einen guten Zweck Sachen verkauft werden. Die haben bestimmt Agatha Christie-Bücher. Und da haben wir dann auch gleich eins gefunden für wenig Geld. Das war sehr praktisch, habe ich abends mal angelesen, um in Stimmung zu kommen vor der Führung. Es war A Murder is Announced. 1950 erschienen, ein Mord wird angekündigt und dann aber passiert ja natürlich doch tatsächlich der angekündigte Mord.
Und irgendeine Krimi-Phase hat ja schließlich jeder mal, nicht? Das würde ich auch sagen. Ist Hawkey denn voll von so richtig echten Krimi-Fans? Ist dir das aufgefallen?
Nee, so kann man das eigentlich nicht sagen. Man wundert sich, finde ich, eher, dass sie daraus nicht mehr machen. Also weil das ja schon eigentlich irgendwie so ein Erbe ist, auf das man auch stolz sein kann. Es gibt eben eine Büste, es gibt ein paar Führungen etc. Aber ich finde, es ist also eine Büste von Agatha Christie. Ich finde, es ist aber nicht so wahnsinnig präsent eigentlich im Stadtbild. Es soll aber ein Christie-Festival geben, wo dann die Krimi-Fans einfallen. Das habe ich aber tatsächlich auch noch nicht miterlebt.
Und jetzt mit Constanze Nesterowitz mitten hinein in die Krimi-Handlung. Eigentlich natürlich in das Leben von Agatha Christie.
Eingefleischte Agatha Christie-Fans wissen beim Klang dieser Musik sofort, wo sie hin müssen. Der Tourguide Graham Kerr steht im Hafen von Torquay mit einer kleinen Musikbox. Daraus erklingt der charakteristische Soundtrack der Detektiv-Fernsehserie Poirot, basierend auf den Krimis der berühmten britischen Autorin Agatha Christie. Torquay ist ihr Geburtsort.
Was Sie heute hören werden, ist die Geschichte von Agathas Leben. Ich werde auch ihre Bücher erwähnen, aber es geht hauptsächlich um sie selbst. Sie kennen alle Bücher, aber über sie selbst wissen sie vielleicht etwas weniger.
Die Gruppe ist klein, allesamt britische Touristen und Krimi-Fans. Gleich zu Beginn kommen wir an einer Büste der Schriftstellerin vorbei und Graham Kerr hat ein Utensil dabei für ein mörderisches Erinnerungsfoto, besonders beliebt bei Paaren.
Das ist Ihre Gelegenheit, einen Mord zu begehen, vor Agathas Büste. Erdrosseln scheint sehr beliebt zu sein.
Das hatte ich auch vor.
Ja. Und Andrea, nur für dich habe ich ein Messer dabei. Ein Theatermesser. Damit kannst du Michael in den Rücken stechen oder so. Ganz wie du willst.
Der nächste Stopp ist die elegante Seebrücke von Torquay. Früher flanierten hier die Reichen und Schönen. Torquay war ein beliebtes Urlaubsziel für wohlhabende Londoner. Und diese eleganten Figuren regten wohl auch die Fantasie der jungen Agatha Christie an, die hier Anfang des 20. Jahrhunderts viel Zeit mit ihren Freundinnen verbrachte.
Die Lords, die Ladies, die reichen Witwen, die Richter, die Bankiers, die High Society von Torquay. Aber in Agathas Welt bergen all diese Menschen dunkle Geheimnisse. Sie sind alle nicht so, wie sie scheinen.
Die Tourbesucher Andrea und Mark Standen sind begeistert. Mike ist großer Christie-Fan. Was er an ihren Büchern so mag?
Das Tempo, die Cleverness. Sie können ziemlich böse sein, aber es sind einfach richtig gute Geschichten.
Und ihre Hauptfiguren, die Detektive, sind auch sehr interessant. Nicht die Art von Menschen, die man normalerweise so kennenlernt. Sehr schrullig.
Miss Marple oder auch Hercule Poirot.
Diese Charaktere kennt wohl fast jeder. 66 Detektivromane hat Christie in ihrem Leben geschrieben. Während wir am Strand entlang laufen, erzählt Graham, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg arbeitete die Autorin als freiwillige Krankenschwester und half auch aus in einer Krankenhausapotheke.
Das hätte sie nicht tun müssen. Sie hätte auf alle Partys in Torquay gehen und den Krieg ignorieren können, wie so viele reiche Damen damals. Aber das war ihr Pflichtbewusstsein. Deshalb bezeichne ich sie als eine außergewöhnliche Frau. Das macht Gänsehaut. Echt toll.
Es wird vermutet, dass sich die Autorin bei ihrem Einsatz in der Apotheke auch für ihre Romane ein wenig Inspiration geholt hat. Schließlich werden dort auffallend viele Mordopfer vergiftet.
Thank you very much. You have made it to the end of the tour.
Vielen Dank. Sie haben es bis zum Ende der Tour geschafft. Vielen Dank.
Wer jetzt noch nicht genug Krimi-Luft geschnuppert hat, macht sich auf nach Greenway House, zum Ferienhaus der Familie Christie. Das Anwesen liegt etwas südlich von Torquay. Am malerischsten reisen Touristen mit einer Fähre an. Das kleine Boot schippert von der Stadt Dartmouth aus den Fluss Dart hinauf ins Landesinnere, bis dann das große weiße Anwesen von Agatha Christie auf einem grünen Hügel auftaucht.
We are Folks Greenway Key, you go through the lower saloon and out the front door. Thank you very much.
Besucherinnen und Besucher können das Haus besichtigen und durch den weitläufigen Garten schlendern. Das besondere Highlight ist das kleine Bootshaus am Ufer des Flusses. Denn, wie könnte es anders sein, auch dieser Ort hat die Schriftstellerin mal wieder inspiriert, erklärt mir Alan, der hier als Ehrenamtlicher arbeitet.
Das Haus ist besonders wegen einer ihrer Geschichten namens Dead Man's Folly. Wir stehen hier genau vor dem Fenster. Wenn man da hineinschaut, dann lag da die Leiche von Marlene Tucker, genau unter diesem Fenster.
This is where the body of Marlene Tucker was, right underneath this window.
Dead Man's Folly erschien auf Deutsch gleich mehrfach mit unterschiedlichen Titeln. Leser kennen das Buch entweder als Wiedersehen mit Mrs. Oliver oder auch Mord mit verteilten Rollen. Alan liest die Romane von Christie auch gerne seiner Frau vor. Er kennt das Erfolgsgeheimnis der Autorin.
Das lässt sich leicht zusammenfassen. Sie kann eine Figur mit nur 6 Worten zum Leben erwecken. Und vor ihr brauchte ein viktorianischer Autor etwa 2 Seiten, nur um ein Gesicht zu beschreiben.
Im Bootshaus liegt auch der Roman Dead Man's Folly zum Nachlesen aus. Auf dem Cover klebt eine für Krimis wohl eher ungewöhnliche Notiz. Das Mordopfer wird entdeckt im Bootshaus von Greenway, Seite 75 bis 77.
Eine Figur mit 6 Worten zum Leben erwecken. Tolle Charakterisierung, kann man sagen. Constanze, das Torquay aus Agatha Christies Zeiten und das Gegenwärtige, das trennen Welten, ne?
Ja, tatsächlich. Das wirkt zumindest so, wenn man auch die Fotos von damals sieht. Der Stadtführer hatte auch immer mal wieder so Bilder dabei, auch von Agatha Christie, wie sie dann da irgendwie auf der Seebrücke stand etc. Das sieht schon deutlich mondäner aus und deutlich edler aus, als es heute ist. Also man sieht auch in Torquay heute noch schicke Häuser und Villen, alte und neue auch in bestimmten Vierteln. Aber es ist eben auch viel Partytourismus und mittlerweile echt auch teilweise ein bisschen runtergewirtschaftet, an manchen Ecken auch fast so ein bisschen ausgestorben, so die Fußgänger. Zone, in der wir damals als Schülerinnen wahnsinnig gerne shoppen waren, da sind gar nicht mehr so viele dieser Läden überhaupt noch übrig. Es hat ein leicht anderes Flair bekommen mittlerweile.
Wir reisen jetzt ja gleich weiter mit dir nach Dartmoor und dort geht es ganz aktuell um Gemeinwohl gegen Privatbesitz und auch ganz britisch traditionell um Durchgangsrechte. Was hat dich darauf gestoßen?
Ja, tatsächlich habe ich in meiner Zeit im Londoner ARD-Studio einfach häufiger in den Zeitungen von solchen Protesten gelesen und bin daran hängen geblieben, weil das ja schon eine etwas skurrile und sehr interessante Frage ist. Irgendwie ein spannender Konflikt, der wird ja fast philosophisch, wenn man da länger drüber nachdenkt, wer
irgendwie
darf eigentlich...
typisch britisch eben, nicht?
Genau. Ja. Wer darf eigentlich auf welchem Gelände wie herumlaufen und wer hat welches Recht auf die Wildnis? Und dann bin ich eben darauf gestoßen, dass das gerade in Dartmoor so ein großes Thema ist und Dartmoor kenne ich einfach selber sehr, sehr gut. Da bin ich eigentlich jedes Mal, wenn ich in der Region bin, weil ich diesen Nationalpark so schön finde und bin da mit meiner Gastfamilie eben auch schon überall rumgewandert und dachte, wenn dieser Konflikt dann dann auch noch da stattfindet, dann muss ich mir das mal genauer anschauen.
Du hast doch was typisch Britisches genossen, nämlich das Wetter, ne?
Ja, also ich kenne tatsächlich Dartmoor eigentlich bisher immer bei Sonnenschein, was aber wo eher untypisch ist, weil es da gerne mal viel regnet und die Wolken auch mal in den Hügeln hängen bleiben. Das sieht man manchmal schon von Weitem, dass da ordentlich was runterkommt. Und diesmal habe ich es auch selber miterlebt. Das war aber auch eine Phase, im März war das, wo es in vielen Teilen Englands ganz merkwürdiges Wetter gab. Ich habe da bei meiner Gastfamilie nochmal gewohnt und meine Gastmutter kam am Abend vorher zur Tür rein und meinte, es schneit gerade draußen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie ich da jetzt bitte am nächsten Tag wandern gehen soll. Aber es hat irgendwie funktioniert, mit Wechselklamotten. So viel sei vorher schon gesagt.
Dann jetzt mit Constanze Nastorowitz nach Dartmoor. Wir lernen den Right-to-Wrong-Konflikt kennen.
Der kleine Country-Bus schraubt sich von Newton Abbott nach Ashburton, an den Rand des Nationalparks Dartmoor. Die Landschaft verschwimmt hinter den Fenstern des Busses. Ein Regentropfen an der Scheibe jagt den nächsten. Kein guter Tag zum Wandern. Nach der Ankunft muss ich an der Bushaltestelle erstmal einen weiteren Regenschauer abwarten. Ein älterer Herr spricht mich an und will wissen, ob ich heute wirklich wandern gehen will. Er kennt den Nationalpark aus seiner Kindheit.
Ich bin mit meinen Eltern und Schulfreunden rausgefahren. Wir konnten einen Bus nehmen und dann hoch zum Hator Rock.
Hator Rocks, das sind die berühmten Granitfelsen von Dartmoor. Doch für diese Touristenattraktion bin ich heute nicht hergekommen. Ich bin hier, um zu verstehen, warum dieser Nationalpark seit einigen Monaten immer wieder als Politikum in den Schlagzeilen erscheint. Dafür mache ich mich durch den Regen auf den Weg zu Nigel Coles und Kirsten Kratz. Die beiden sind Aktivisten der sogenannten Right-to-Roam-Kampagne. Sie gehen für mehr Zugang zur britischen Natur auf die Straße oder besser in die Wildnis.
Hello. Good thing I brought a change of clothes.
Gut, dass ich Wechselklamotten dabei habe.
Oh ja, sehr gut.
Hi.
Kommen Sie herein.
Hi.
Sugar? No sugar. Eigentlich wollten wir sofort loswandern, aber jetzt sprechen wir erstmal im Wohnzimmer bei heißem Kaffee mit Hafermilch. Nigel Coles arbeitete lange an Schulen in der Region und organisierte Lehrgänge für Jugendliche in der Natur. Dabei wurde ihm etwas bewusst.
Mir wurde immer deutlicher, dass die Menschen sehr eingeschränkt darin sind, wo sie entlang gehen können. Viele der Gruppen, die ich betreut habe, mussten auf Straßen gehen, um Wanderwege miteinander zu verbinden, weil es da eben kein Zugangsrecht gab, quer durch die Landschaft zu laufen.
Das sogenannte Right to Roam regelt, wo die Bevölkerung das Recht hat, querfeldein durch die Natur zu wandern, ohne sich an Wege halten zu müssen und auch, wenn eine Länderei Privatpersonen gehört. In England erstreckt sich dieses Querfeldeinrecht laut Aktivisten aktuell auf nur etwa 8% des Landes. Kirsten Kratz empfindet dadurch beim Wandern etwas ganz anderes als zum Beispiel in ihrer früheren Heimat Deutschland.
Man läuft durch eine weitläufige Landschaft und hat das Gefühl, da ist der Zutritt verboten. Und da auch. Das fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich traurig an.
Just feels actually sad.
Dartmoor ist einer der Hauptschauplätze des Kampfes um die Wildnis. Denn hier ging es zuletzt nicht mehr nur um das Umherwandern, sondern auch ums Wildcampen. Lange Zeit galt das in Dartmoor als erlaubt. Doch dann zog der Hedgefondsmanager und Landeigentümer Alexander Darwell vor Gericht.
He tried to remove the right to camp there.
Er hat versucht, das Recht, dort zu campen, zu entziehen. Das hat ihn ins Rampenlicht gestellt. Und damit hat er uns einen großen Gefallen getan. Denn so wurde das Problem für viel mehr Menschen sichtbar. Sonst würden sie vielleicht gar nicht hier sitzen und mit uns sprechen.
Alexander Darwell selbst wiederum erklärte im Magazin Country Life, es gehe ihm nicht darum, den Zugang zu beschränken, sondern um Naturschutz. Endlich bessert sich das Wetter. Wir fahren los. Der Regen hat den Fluss Dart anschwellen lassen. Er rauscht neben uns, während wir auf einer saftig grünen Lichtung entlanglaufen.
Nigel Coles hat eine Karte dabei, die mit vielen bunten Schraffierungen anzeigt, welcher Teil der Wildnis wie begehbar ist.
So whenever you go into the moor, you would have to have a look at the map where you can actually legally go.
Also immer wenn Sie hierher kommen, müssen Sie auf der Karte nachschauen, wo man legal hingehen kann.
Well, as if there were a general right to roam. One could use one's
ja, wenn es aber ein allgemeines Right to Roam gäbe, könnte man einfach seinen gesunden Menschenverstand einsetzen und sagen, ich will da durch dieses Waldstück gehen, warum also nicht?
Die Aktivisten glauben, ein umfassenderer Zugang zur Natur würde auch dafür sorgen, dass die Menschen besser mit ihr umgehen. Das Gegenargument vieler Landbesitzer? Wanderer könnten die Natur verschmutzen, wenn sie einfach überall herumlaufen dürften. Die Aktivisten veranstalten regelmäßig sogenannte Trespasses. Sie betreten gemeinsam unbefugt Privatland, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. Bestimmte Ländereien in Privatbesitz darf die Bevölkerung aber nutzen, zum Beispiel zum Wandern. Und es gibt auch ein Netz aus Wegen durch Dartmoor. Durch den Matsch geht es nun zurück zum Auto. Auf der Rückfahrt wird Nigel Coles nochmal ganz grundsätzlich.
Dieses ganze Thema Right to Roam ist eigentlich ein Mikrokosmos, der für etwas Größeres steht, nämlich für die Ungleichheit in diesem Land und die Macht und den Einfluss der Landeigentümer und der Elite.
Für manche steht dieser Nationalpark also für noch viel mehr als nur ein paar Granitfelsen.
Konstanze, wir haben ein bisschen was kennengelernt schon von South Devon. Kannst du empfehlen, ja, deinem Reiseplan zu folgen? Also bei 2 Wochen Urlaub erst London, dann South Devon?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch eine relativ entspannte Zugverbindung runter von London nach South Devon. Man muss nochmal umsteigen, aber mit guten Umsteigezeiten. Und man fährt sehr, sehr schön auch an der Küste entlang mit dem Zug. Also das lohnt sich. Man muss aber eben damit leben, dass das jetzt nicht mehr so luxuriös ist wie zu Agatha Christies Zeiten. Also es gibt eben ein paar abgerocktere Ecken, die man dann mit in Kauf nehmen kann. Ich finde immer, es gibt dem Ganzen auch so ein bisschen Flair und ist halt auch ein Teil Großbritanniens, aber es ist eben nicht der klassische malerische Cornwall-Tourismus, den man dann vielleicht an einigen Ecken so erlebt. Aber die Orte sind eben sehr gute Ausgangspunkte für Wanderungen und man kommt tatsächlich auch ganz gut mit dem öffentlichen Nahverkehr durch die Gegend. Ich bin da gar nicht Auto gefahren, sondern immer Bus gefahren. Muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber funktioniert sehr gut.
Man kann ja noch ein paar Krimis mitnehmen, falls es mal regnet zum Beispiel. Ja, mit Konstanze Nastorowicz haben wir den Südwesten Englands kennengelernt. Ich danke dir, Konstanze. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du fährst da nochmal hin, nicht, oder?
Ich glaube, ich komme da nochmal hin, ja.
Sehr schön, dann werden wir vielleicht wieder von dir hören. Das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Christoph van der Werf, Marco Pauli und Udo Schmidt.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Dalian-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja.